Ihr Lieben, ein Picknick im Sommer ist eine wunderbare Sache. Als Familie wandern wir auch immer wieder mal los, nehmen ein paar Sandwich mit und essen sie dann an irgendeinem schönen Ort. So packten auch einige Einwohner von Washington am 21. Juli 1861 ihren Picknickkorb. Sie zogen nach Manassas. Sie waren dabei allerdings etwas unbedarft, denn das Ziel, das sie wählten, wurde später ein Schlachtfeld. Sie wollten es sich auf Decken gemütlich machen, um zu sehen, wie ihre Nordstaatentruppen den kleinen Aufstand der Südstaaten niederschlagen würden. Sie waren Schaulustige und Gaffer, die völlig verkannten, wie gefährlich die Situation werden konnte. Erst beim Klang der Gewehrschüsse, dem Anblick von Blut, dem Schreien der verwundeten Soldaten, da wurde den Leuten bewusst, dass das hier keine gute Idee war. Väter packten ihre Kinder, Ehemänner riefen nach ihren Frauen, sie sprangen auf ihre Pferde und in ihre Wagen. Einige gerieten mitten in die Truppenbewegung. Sie wurden von den Südstaatlern aufgegriffen und 6 Monate gefangen gehalten. Das, so sollte man meinen, war das letzte Mal, dass Zuschauer mit Picknickkörben auf ein Schlachtfeld gingen. Oder passiert das heute auch noch? Könnte es sein, dass wir den gleichen Fehler begehen? In der Bibel wird deutlich, dass um uns herum ein erbitterter Kampf tobt. In Epheser 6, ab Vers 12, schreibt Paulus: Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen. Unser Leben hier auf der Erde ist kein Picknick. Die Corona-Krise hat uns deutlich vor Augen gestellt, wie zerbrechlich unsere kleine Welt ist. Mit einem winzigen Virus bringt der Teufel alles durcheinander. Durcheinanderbringer ist auch die genaue Bedeutung des griechischen Wortes Diabolos, das wir im Deutschen mit Teufel übersetzen. Der Teufel spaltet, er bringt durcheinander, er trennt, er treibt Keile zwischen Menschen und auch zwischen Menschen und Gott. Im Garten Eden trieb er einen Keil zwischen Adam und Eva und er trennte die Menschen von ihrem Gott. Der Teufel versucht alles, um Ungläubige in die Hölle zu bringen und den Gläubigen das Leben zur Hölle zu machen. Petrus sagt daher: Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Darum erstens, rechne mit der Existenz des Teufels. Die meisten Deutschen halten den Teufel für eine Märchenfigur. Gerade mal 20% unserer Mitbürger glauben noch an seine Existenz. Selbst unter denen, die sich Christen nennen, sind es weniger als 40%, die ihn für real halten. Medien, Psychologen und auch manche Theologen wollen uns einreden, dass der Teufel allenfalls eine Hilfskonstruktion ist. Eine Idee für schwache Gemüter, die keine andere Erklärung für ihre Probleme gefunden haben. Die Bibel jedoch sieht das anders. Sie nimmt dem Teufel die Maske ab und sie zeigt, wie er wirklich ist. Johannes wurde das von Gott in einer Vision gezeigt. Ich lese noch einmal ein paar Verse aus Offenbarung 12. Dann gab es eine Erscheinung am Himmel. Plötzlich sah ich einen großen feuerroten Drachen mit 7 Köpfen und 7 Kronen. Außerdem hatte er 10 Hörner. Mit seinem Schwanz fegte er 1/3 aller Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Dann brach im Himmel ein Kampf aus. Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Der Drache schlug mit seinem Heer von Engeln zurück, doch er verlor den Kampf und durfte nicht länger im Himmel bleiben. Der große Drache? Es ist niemand anders als der Teufel. Gerade da, wo alles vollkommen sein sollte, ist also vor langer Zeit ein Krieg ausgebrochen. Längst bevor die Spannung und Konflikte unsere Familien, Städte und Länder überfielen, da entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael kämpfte gegen den Drachen und besiegte ihn. Aber der Satan wurde nicht völlig vernichtet. Er wurde auf die Erde geworfen und zog uns mit in diesen Konflikt. Der Teufel kämpft nun auch gegen uns, ganz real. Ich denke an die Mutter, die verzweifelt um ihren Sohn weint. Er hat einen Tumor, den man nicht operieren kann und wird bald sterben. Ich denke an die Väter, die auf den Schlachtfeldern dieser Welt begraben sind. Millionen sinnloser Opfer, in welches Land wir auch gehen. Und ich denke an die Kinder, die missbraucht, verkauft und jedes Jahr zu Tausenden ermordet werden. Überall treffen wir auf so unendlich viel Leid, das scheinbar wie ein blindes Schicksal um sich greift. Woher kommt das alles? Manche geben Gott dafür die Schuld. Aber die Bibel deckt auf, dass der Teufel hinter dem Bösen in der Welt steckt. Darum zweitens, kenne die Tricks des Teufels. Der Spott und die Skepsis, mit der man den Teufel in unserer Gesellschaft betrachtet, gefallen ihm sicherlich sehr, sehr gut. Solange er nämlich nicht ernst genommen wird, kann er ungestört überall Böses tun. Wenn wir nicht feststellen können, was die Ursache für unsere Probleme ist, wie wollen wir die Ursache dann bekämpfen? So möchte der Teufel unser Leben zerstören, ohne damit in Verbindung gebracht zu werden, und es gelingt ihm sehr, sehr gut. Aber Gott kämpft dagegen. Er will das nicht zulassen. Er offenbart uns in seinem Wort sogar, wie der Teufel böse wurde, damit wir ihn erkennen können. Die Bibel führt die Aktivitäten des Teufels auf eine Rebellion zurück. Sie hat sich irgendwann zwischen der Erschaffung des Universums und seinem Auftreten als Schlange im Garten Eden ereignet. Als Gott die Welt erschuf, betrachtete er alles, was er geschaffen hatte, und er fällte das Urteil, alles war sehr gut, alles. Jeder Wassertropfen, jeder Baum, jedes Tier und jeder Engel war gut. Aber irgendwann zwischen den Ereignissen in 1. Mose 1 und denen in 1. Mose 3 hat einer der Engel einen Aufstand gegen Gott angezettelt und er wurde aus dem Himmel verbannt. Der Prophet Hesekiel beschreibt diesen Fall sehr anschaulich im 28. Kapitel. So spricht Gott der Herr: Du warst der Inbegriff von Weisheit und vollendeter Schönheit. Du hast in Eden gewohnt, dem Garten Gottes. Du warst ein glänzender Engelwächter, ein Cherub. Du hattest Zutritt zum heiligen Berg Gottes und du bist zwischen den feurigen Steinen herumgegangen. Du warst untadelig in deinem Verhalten von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis zu dem Tag, als Unrecht bei dir entdeckt wurde. Halten wir fest, der Satan war also bereits im Garten Eden. Irgendwann in vorgeschichtlicher Zeit wurde er von Gott geschaffen und in den hohen Rang eines Engels erhoben. Als Cherub durfte er ständig vor dem Thron Gottes stehen. Kein anderer Engel war Gott näher. Er war etwas ganz Besonderes. Gott sagt dazu: Vollkommen hatte ich dich geschaffen und du bliebst es, bis du in Sünde fielst. Vollkommen. Für mich klingt das so, als wäre Gott stolz auf sein so schön geschaffenes Engelkind gewesen. Er muss es sehr geliebt haben. Doch dann geriet dieser Engel auf Abwege. Hesekiel schreibt weiter: Deine ausgedehnten Handelsgeschäfte verführten dich zu Erpressung und Unterdrückung. Du wurdest schuldig. Da verstieß ich dich vom Berg Gottes, du schützender Cherub. Ich schaffte dich aus der Mitte der feurigen Steine weg. Deine Schönheit hatte dich überheblich gemacht. Aus lauter Eitelkeit hattest du deine Weisheit preisgegeben und warst zum Narren geworden. Deshalb stürzte ich dich auf die Erde hinunter. Ich gab dich dem Spott der Könige preis. Abgestürzt ist der Engel. Vom Thron Gottes ging es direkt in die Tiefen der Erde. Aber warum? Das Bild wird noch deutlicher, wenn wir einen weiteren Bibeltext zu Rate ziehen. In Jesaja 14, Vers 12 heißt es: Wie bist du vom Himmel gefallen, du hell leuchtender Morgenstern? Du wurdest zu Boden geschmettert, du Welteroberer. Der gefallene Engel bekommt hier einen Namen. Auf Hebräisch heißt er Sohn der Morgenröte, auf Deutsch glänzender Morgenstern und auf Lateinisch Luzifer. Und über diesen Luzifer schreibt Jesaja weiter: Du gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Das war der Anfang vom Ende. Das war die erste Sünde, die alles kaputt gemacht hat. Im Herzen Luzifers wuchs der unstillbare Wunsch, selbst Herrscher des Weltalls zu sein. Er wurde stolz und überheblich und er wollte sein wie Gott. Dafür war ihm jeder Preis recht. Kein Opfer war zu hoch. Jedes Mittel war willkommen und sei es die Zerstörung alles anderen. Du freust dich darüber, dass du so viel Glück im Leben hast? Satan wird versuchen, es dir zu stehlen. In deinem Leben läuft alles rund. Er wird versuchen, dir Sand ins Getriebe zu werfen. Du liebst deinen Ehepartner? Satan würde nur zu gern deine Ehe zerstören. Er wird versuchen, dich davon abzuhalten, so zu leben, wie es Gottes Absichten für dein Leben entspricht. Er wird alles tun, um dich aus dem Gleichgewicht zu bringen und deine Beziehung zu Jesus zu beeinträchtigen. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel begegnen wir einer arroganten, antigöttlichen Kraft, die sehr gerissen und mächtig ist. Der Teufel war es, der versuchte, David zu Fall zu bringen. Der Teufel brachte Saul von seinem Weg mit Gott ab. Der Teufel griff Hiob an. Der Teufel kommt in den Evangelien ganz oft vor, in der Apostelgeschichte, in den Briefen. Von Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus und Judas werden wir vor ihm gewarnt. Wenn du dich ernsthaft mit der Bibel befasst, dann solltest du auch den Satan ernst nehmen. Jesus jedenfalls nahm ihn sehr ernst. In der Wüste wurde er vom Satan auf die Probe gestellt, aber Jesus tappte nicht in seine Fallen hinein, denn Jesus wusste, dass der Satan ein Dieb und ein Lügner und ein Mörder ist. Er reißt den Menschen die gute Nachricht von Jesus immer wieder aus den Herzen heraus. Er will uns kaputt machen. Und als Jesus uns beibrachte, wie wir beten können, sagte er deshalb auch nicht, Herr, befreie uns von allen negativen, vagen Gefühlen. Nein, er sagte, dass wir beten sollen, erlöse uns von dem Bösen, Herr. Erlöse uns von dem Bösen. Drittens. Lerne, dass das Böse ausreifen muss. Was mag in Gott vorgegangen sein, als er wahrnahm, dass sein Engelkind sich gegen ihn stellte? Stellen wir uns vor, Mutter hat einen runden Geburtstag. Verwandte kommen, die Kinder sind da. Auf den ersten Blick ist das eine ganz fröhliche Runde. Wenn nicht zuweilen so ein seltsamer Ausdruck im Gesicht der Mutter wäre. Was hat sie denn nur? Es ist doch alles in bester Ordnung. Alles bis auf eins. Eines der Kinder fehlt. Es ist irgendwo versackt, Adresse unbekannt. Es will von den Eltern nichts mehr wissen. Und alle guten Kinder dieser Welt können diesen einen leeren Platz im Herzen einer liebenden Mutter nicht füllen. Ich glaube, genauso trauerte der Vater im Himmel über sein abgestürztes Kind. Uns gehen die Klagen oft leicht über die Lippen. Warum lässt Gott denn alles Böse in der Welt zu? Warum hat er den Teufel überhaupt entkommen lassen? Warum konnte Michael den Drachen nicht ganz vernichten? Sicher wäre uns dadurch manches Leid erspart geblieben. Aber andererseits, wie hätte das Universum denn reagiert, wenn Gott den Teufel auf der Stelle ausgelöscht hätte? Nehmen wir an, unsere Regierung würde ein Gesetz erlassen, dass alle korrupten Politiker hingerichtet werden sollen. Nehmen wir weiter an, einige Mitglieder der Opposition wären unter den ersten Opfern. Kämen da nicht Zweifel auf, ob es hier wirklich um das Recht geht? Würde die Opposition da nicht mehr und mehr an Sympathie gewinnen, weil sie doch so stark unterdrückt wird? Gott konnte Luzifer nicht einfach vernichten, als der Krieg im Himmel begann. Er hätte sonst riskiert, dass die Lügen des einst strahlenden Engels umso eher geglaubt würden. Folglich ging Gott das Risiko ein. Er ließ Luzifer weiterleben. Er ließ ihn alle Karten ausspielen, die er in seiner diabolischen Hand hielt. Gott musste es dazu kommen lassen, dass der gefallene Engel sich selbst als der Böse erweist, zu dem er sich in seiner Selbstüberhebung entwickelt hatte. Das Böse musste ausreifen, damit jedes denkende Wesen auf dieser Welt erkennen kann, wer der Böse ist und wer nicht. Auf der Erde fing die Sache ganz unverfänglich an. Fast jeder kennt die Geschichte von Eva und der sprechenden Schlange. Und die meisten wissen, wer sich hinter der Schlange verbirgt. Aber nur, weil das Geheimnis hier am Ende der Bibel in Offenbarung 12 enthüllt wird. Der große Drache, es ist niemand anders als der Teufel oder Satan, der als listige Schlange die ganze Welt zum Bösen verführt. Und diese Schlange sagte zu Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet doch nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, dann werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Endlich zu sein wie Gott. Das war die Sünde Satans, mit der er bereits gescheitert war. Aber das hinderte ihn nicht, sie auch in die Köpfe der Menschen zu setzen. Er lehrte uns, unser eigener Herr zu sein und Gott zu misstrauen. So lauten die wohl traurigsten Verse der Bibel. Und Eva schaute den Baum an, er sah schön aus. Seine Früchte wirken verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht, biss hinein und reichte sie ihrem Mann. Und auch er aß davon. Plötzlich gingen den beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Damit hatten sich Adam und Eva der Auflehnung Luzifers gegen Gott angeschlossen. Und auch wir, ihre Nachkommen, gehören zu denen, die sich auflehnen. Aus diesem hoffnungslosen Unterfangen ging fast alles hervor, was wir die Geschichte von uns Menschen nennen. Geldgier, Armut, Ehrgeiz, Krieg, Prostitution, Diktatur, Tyrannei, Sklaverei und vieles andere leidvolle mehr. Ja, in diesen wenigen Versen steckt die ganze furchtbare Geschichte des Menschen, der etwas sucht, was ihn glücklich machen soll, aber dabei Gott außer Acht lässt. Und was war mit Gott? Sicher wusste er doch, welche tragische und schmerzvoll lange Geschichte sich an die Entscheidung von Adam und Eva anschließen würde. Warum hat er die beiden nicht im nächsten Moment ausgelöscht? Die Antwort kann nicht anders lauten als vorhin, als es um die Rebellion Satans im Himmel ging. Wenn Gott sofort das Böse vernichtet hätte, hätte er von da an keine wahre Liebe mehr auf dieser Welt erwarten können. Gehorsam aus Angst wäre zum Maßstab im Universum für alle Geschöpfe geworden. Das wollte der Herr des Lebens und der Liebe nicht. Und so blieb ihm keine andere Wahl, als die Sünde weiter reifen zu lassen. Der Rest ist Geschichte. Eine abgrundtief traurige. Ein winziger Planet im unendlichen All wurde wie ein Versuchslabor mit teuflischen Erfindungen angefüllt. So stöhnt die Welt heute unter Zerstörung, unter Vernichtung, Scheidung, Verzweiflung, Krankheit und Tod. Satan erfand immer neue Scheußlichkeiten an Blutvergießen und Kriegen, an Hass, an Neid, an Terror, an Schrecken und auch an Viren, an Tränen und an Leid. Satan hat seinen Namen mehr als verdient, denn übersetzt in unsere Sprache heißt er der Feind. Er hat längst bewiesen, dass er der Feind allen Lebens ist. Denn er hat es geschafft, dass wir alle in irgendeiner Form vom Leid betroffen sind, global wie auch persönlich. Wie aber muss erst Gott empfinden, wenn seine geschaffene Welt in Flammen aufgeht? Was geht in ihm vor, wenn sein wundervoller Garten in eine Müllhalde verwandelt wird? Und wenn dann auch die Brandstifter vorwurfsvoll die Hand heben und behaupten, Gott sei an allem schuld? Ist es dann nicht sein Recht, wenn er uns alle vernichtet? Wir hätten an seiner Stelle erbarmungslos zurückgeschlagen, aber Gott hielt an seiner Liebe zu uns fest. Er gab die Hoffnung nie auf, dass die Herzen der Verlorenen eines Tages zu ihm zurückkehren werden. Aber wie macht man den Leuten klar, dass sie dem Verführer folgen und vor ihrem Retter davonlaufen? Wie kann man die Herrschaft des Bösen zerbrechen? Darum viertens, wisse, dass seine Herrschaft längst gebrochen ist. Davon erzählt der erste Teil von Offenbarung 12. Es geht um eine Frau und ihr Kind. Mit der Frau ist das Volk Israel gemeint, das Kind heißt Jesus. Der Drache stellte sich vor die Frau, denn er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Die Frau brachte einen Sohn zur Welt, aber das Kind wurde gerettet und sofort zu Gott vor seinen Thron gebracht. Die Frau floh in die Wüste, wo Gott selbst einen Zufluchtsort für sie vorbereitet hatte. 1260 Tage sollte sie dort versorgt werden. Nachdem Gott jahrhundertelang durch Propheten und Könige alles versucht hat, legt er die Robe königlicher Majestät ab. Er kommt selbst zu uns Menschen herunter. Er klopft bei uns an. Er wird einer von uns. Als Neugeborenes, verwundbar und unscheinbar kommt Gott in unsere Welt. Er wird so menschlich und bleibt doch so göttlich wie nur irgend möglich. Der König des Universums begibt sich sozusagen hinter die feindlichen Linien. Seine Liebe zu den Davongelaufenen ist so stark, dass er es aushält, verachtet, geschlagen, verraten und gekreuzigt zu werden. Sein Verlangen zu uns ist so tief, dass er nie nachgelassen hat, den Einsamen Mut zuzusprechen, die Kranken zu heilen, die Toten aufzuerwecken, die Schuld zu vergeben und Sünder willkommen zu heißen. Vielleicht können nur Mütter verstehen, was im Herzen Gottes vorging, als er sich uns und unserer Welt zuwandte. Da kommt das Kind mit aufgeschlagenen Knien zur Mutter gelaufen und sucht weinend Trost. Und die Mutter fühlt den Schmerz des Kindes, als ob er ihr eigener ist. Kannst du mir sagen, wie sowas zu erklären ist? Genauso liebt und fühlt Gott mit uns. Der Teufel hatte von Anfang an Unrecht. Da ist kein willkürlich herrschender Gott über uns, der mit harten Gesetzen und Strafen die Welt unterjocht. Da ist vielmehr ein Gott, der selbst in die Finsternis dieser Welt eintritt und uns nahe kommt. So nah, dass unsere Schuld zu seiner wird und dass unser Tod zu seinem wird. Aber damit nicht genug. Gott wollte nicht nur an unserem Leid teilhaben und uns trösten. Die Liebe, die ihn trieb, hat auch die Herrschaft Luzifers für immer gebrochen. Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 15, auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten dieser Welt entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Satan wollte den Sohn Gottes vernichten. Der Drache wollte das Kind verschlingen, aber es ist ihm nicht geglückt. Denn als Jesus seine Arme am Kreuz von Golgatha ausbreitete, als er sich dieser höllischen Qual der Kreuzigung überließ, da wurde die Maske vom Gesicht des Teufels gerissen. Dort am Kreuz kann jeder sehen, wer der Gute ist und wer der Böse ist. Denn Jesus hat keinem jemals etwas Böses getan. Und um das noch zu bekräftigen, wurde Jesus von den Toten auferweckt und gerettet. Er sitzt nun wieder an der rechten Seite Gottes. Seitdem ist die Macht des Teufels und des Todes gebrochen. Jeder von uns kann frei werden von ihm. Leid, Tränen, Krankheit und Tod finden ihr Ende. Die Tage Satans sind gezählt und das weiß er ganz genau. In Offenbarung 12 steht am Ende, er schnaubt vor Wut, denn er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Darum lass dich bitte nicht mehr von seinen letzten Lügen blenden. Schau hinter das zornige Wüten des Teufels und vertrau dem Mann, der am Kreuz für dich starb. Johannes schreibt über ihn, der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Darauf kannst du dich wirklich verlassen. Darum fünftens und letztens, du kannst vom Bösen frei werden. Soldaten wissen, dass man nicht in kurzer Hose und Flipflops aufs Schlachtfeld geht. Sie bereiten sich sorgfältig vor. Sie nehmen alle Waffen mit in den Kampf, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Und wir sollten das Gleiche tun. Jede Auseinandersetzung ist ein Kampf mit Satan und seinen Mächten. Paulus ermutigt uns daher in 2. Korinther 10, wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes ein und keine weltlichen Waffen, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Von welchen Waffen spricht Paulus hier? Wenn wir Epheser 6 dazu nehmen, dann geht es um Gebet, um Anbetung und die Bibel. Wenn wir beten, zapfen wir Gottes Kraftquelle an. Wenn wir anbeten, tun wir das, was Satan nicht tun wollte. Wir unterstellen uns Gott, der allein auf dem Thron sitzt. Wenn wir die Bibel ergreifen, dann ist das so, als würden wir ein Schwert ergreifen. Wir tun das so, wie Jesus es in der Wüste tat. Als Satan ihn auf die Probe stellte, trat er ihm mit der Wahrheit der Bibel entgegen. Und da Satan extrem allergisch gegen die Wahrheit ist, ließ er Jesus schließlich in Ruhe. Wenn wir Gott loben und anbeten, wird Satan nicht lange bleiben. Er mag zwar teuflisch böse sein, aber er wird am Ende nicht den Sieg davontragen. Johannes wurde von Gott offenbart. Dann wurde der Teufel, der sie verführt hatte, in den See von brennendem Schwefel geworfen, in dem schon das Tier und der falsche Prophet waren. Dort werden sie in alle Ewigkeit Tag und Nacht gequält. Der Teufel und seine Geister sind heute immer noch aktiv. Wir fühlen uns ihnen manchmal machtlos ausgeliefert. Aber wir dürfen glauben, Jesus ist stärker. Er wird das letzte Wort haben und den endgültigen Sieg davontragen. Um dich herum tobt eine Schlacht. Aber komm bitte nicht auf den Gedanken, den Picknickkorb zu packen. Wenn dich der Teufel das nächste Mal an deine negative Vergangenheit erinnert, dann erinnere du ihn an seine Zukunft. Paulus sagt, denn Gott, von dem aller Friede kommt, wird bei euch den Satan bald endgültig besiegen und euch über ihn triumphieren lassen. Amen.